Mit Ihnen auf dieser Sendung freut sich Gabi Fröhlich. Herzlich willkommen bei der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Ein breiter Hitzestreifen lastet über ganz Europa. So warm war es seit Menschen die Temperatur messen wohl noch nie. Die Kinder freuen sich über hitzefrei in der Schule, aber für alte und kranke Menschen ist das heiße Wetter extrem belastend und manchmal auch tödlich. Und was passiert mit unserer Natur, außer dass der Rasen vertrocknet? Viele sind besorgt. Ein paar Kilometer von hier, unserem Radio Horeb-Studio im Rheinland in Bonn, hat in den letzten Tagen wieder mal eine Klimakonferenz getagt. Mir scheint, da jagt derzeit ein Klimatreffen und ein Klimagipfel den anderen. Der Normalzustand dabei scheint zu sein, dass sich auf solchen Treffen herzlich wenig bewegt, weil die Interessen einfach zu unterschiedlich gelagert sind. Neu ist, dass mittlerweile junge Leute, sogar sehr junge Leute, diese Konferenzen geradezu belagern und sich durchaus auch Gehör verschaffen. Nicht nur die Fridays for Future Bewegung. Politiker entdecken den Klimawandel also auch als Wahlpotenzial unter der Jugend und entsprechend wird das Thema etwas höher angesiedelt. Bewegt sich also doch etwas? Es wird Zeit, das sagt Dr. Erwin Thoma. Er ist Forst- und Betriebswirt, Unternehmer und schreibt Bücher über seine Leidenschaft, die er zum Beruf gemacht hat. Holzwunder heißt sein neuestes Buch. Davor ging es unter anderem um die sanfte Medizin der Bäume und die geheime Sprache der Bäume. Ich begrüße Herrn Dr. Thoma, uns zugeschaltet aus seiner Heimat Österreich. Herzlich willkommen.
Grüß Gott, Frau Fröhlich.
Dr. Thoma, vielleicht ganz kurz ein. Sie stammen aus der Gegend des Großglockners, sind also mitten in der wunderschönen Natur der Alpen groß geworden. Sie sind aus Liebe zur Natur Förster geworden und haben sich ganz besonders auf die Geheimnisse des Waldes spezialisiert. Sie haben mittlerweile eine Firma gegründet, ein Unternehmen gegründet, das Häuser baut. 100% Holz, ist das richtig?
Das ist richtig, ja. Wir sind mit den Bäumen und mit dem Holz und mit dem Werkstoff wirklich sehr, sehr verbunden, vom Wald weg bis zum fertigen Haus, ja.
Ja, Sie haben für dieses Häuserkonzept zahlreiche Auszeichnungen erhalten, unter anderem den Salzburger Innovationspreis, den Deutschen Holzkreativpreis und noch anderes mehr. Das heißt, es geht bei Ihnen wirklich um Ökologie. Sie arbeiten mit inzwischen über 100 Partnerbetrieben zusammen. Also es geht auch mit Ihren Patenten in die ganze Welt hinaus. Bei Radio Horeb sind Sie dankenswerterweise auch immer wieder zu Gast mit Sendungen. Herr Thoma, für mich stellt sich bei dieser Frage, ja, bei diesem, genau, was wir jetzt erleben im Moment, diese Hitze, die legt uns ja alle lahm. Und wir fragen uns alle, auch besorgt zum Teil, was passiert denn da draußen? Also sowas kenne ich aus meiner Jugend nicht, diese extremen Temperaturschwankungen. Und wir fragen uns alle, geht das mit rechten Dingen zu? Die Wissenschaft, heißt es ja in den Medien immer, sei sich nicht einig über die Ursachen.
Naja, ich denke, man sollte zunächst einmal das festhalten, wo sich alle einig sind. Und das ist der Umstand, dass sich sehr viel verändert. So eine Hitzewelle, die hält uns natürlich wieder mal ganz drastisch vor Augen, aber das ist ja bei weitem nicht das Einzige. Sie haben es erwähnt, ich bin da in Bruck an der Glocknerstraße, also am Großglockner, am höchsten Berg Österreichs aufgewachsen in meiner Jugendzeit. Da war ich begeisterter Bergsteiger und habe auch Bergführer gemacht. Und ich bin in den Ostalpen die ganzen Eiswände durchstiegen und die ganzen Gletscher, das habe ich alles gekannt. Und wenn ich heute 40 Jahre später dort hinaufgehe, dann ist die Hälfte von dem Eis weg, geschmolzen. Die Gletscher gibt's, die sind nur mehr halb so groß. Und die sind natürlich, das sind dramatische Veränderungen. Oder wenn man in die Natur rausschaut, da gibt's Artensterben. Wir haben eine Veränderungen überall. Früher, das kann jeder Laie, auch ohne dass man jetzt wissenschaftliche Statistiken studiert. Wenn ich von vor 20 Jahren von Salzburg nach Hamburg gefahren bin, dann ist mir im Sommer dreimal stehen geblieben, die Windschutzscheibe putzen beim Auto. Mhm. Und heute fährst du durch und keine Insekten mehr da. Und das sind ganz einfache Dinge, die jeder feststellen kann. Und natürlich, und beim Wetter, jetzt haben wir die Hitzewelle, beim Wetter ist es eben nicht nur die Extreme sind markant, sondern es ist auch markant, dass egal welches Wetter es ist, es bleibt immer sehr lange. Die Veränderung, die Abwechslung, die fehlt. Entweder regnet es ganz lang oder es ist ganz lang heiß oder ganz lang trocken. Und das hat für die Natur natürlich fatale Auswirkungen. Stichwort ja. Wald, Borkenkäfer in Norddeutschland, brechen die Holzmärkte zusammen, Waldbesitzer sind verzweifelt, weil sie einfach nicht mehr zusammenkommen mit dem, was dort passiert. Das kann jeder sehen. Also, dass sich mit dem Klima sehr, sehr viel ändert und dass das vermutlich noch rascher geht, wie es vor ein paar Jahren noch von der Wissenschaft vorausgesagt wurde, das ist ein Faktum, da braucht man nicht drüber diskutieren, das ist so.
Also das kann man messen, damit diskutiert auch keiner seriös mehr drüber. Jetzt ist natürlich die Ursachenforschung die große Frage. Es gibt ja immer wieder Stimmen, die sagen, ach, sowas hat es in der Klimageschichte immer wieder gegeben.
Es gibt da alle möglichen Debatten und vor allem der Kern dieser der laufenden Debatte ist, wie weit ist der Mensch beteiligt? Und ja, ich würde mal sagen, der Großteil der Wissenschaft ist sich einig, dass das zu einem großen Teil Menschen gemacht wird. Aber trotzdem, das ist eben die Schwierigkeit dabei, Klimamodelle, da gibt es sehr, sehr viele Faktoren, die hineinspielen. Ich bin Forstwirt und in der Hinsicht auch biologisch gebildet, aber kein Meteorologe und kein Klimaforscher, aber ich weiß, dass eben diese Modelle sehr schwierig sind und das ist das Problem der Wissenschaftler, dass man eben immer viel annehmen muss. Aber ich denke darum, es ist gar nicht so wichtig, dass wir jetzt eine Debatte führen, ist der Mensch zu 60 oder zu 80 oder zu 90% beteiligt. Wieder, es genügt, bei den Fakten zu bleiben. Nehmen wir das Thema CO2, das so kontrovers debattiert wird. Da gibt es ein paar Zahlen, die anerkannt sind, die jeder kennt, die jeder, der sich damit auseinandersetzt, nachlesen kann. Die Menge an CO2, die heute in der Atmosphäre ist, das sind rund 850 Milliarden Tonnen. Die ist kleiner wie die Menge an CO2, die in den Wäldern, im Holz der Wälder gespeichert ist. Das sind so rund 870 Milliarden Tonnen. Das ist schon mal markant, dass wir wissen, dass der Wald mehr CO2 speichert, wie in der ganzen Atmosphäre vorhanden ist. Das ist schon ein Hinweis darauf, dass der Wald als mit Abstand größtes Reservoir von mobilem CO2 extrem lebenswichtig für uns Menschen ist. Und dann gibt es noch eine dritte Zahl. Das ist das, was wir Menschen jedes Jahr hinausblasen an CO2. Das sind diese 37 Milliarden Tonnen, die vor allem dadurch entstehen, dass wir aus dem Erdinneren langfristig eingelagertes Erdöl, Kohle und Gas verheizen und eben an CO2 freisetzen. Und diese 37 Milliarden Tonnen, das ist natürlich sehr viel jährlich, weil das kann man sich leicht ausrechnen, da hat man in gut 20 Jahren gleich viel freigesetzt, wie überhaupt in der Atmosphäre vorhanden ist. Jetzt nehmen die Wälder zwar jedes Jahr zurück, aber so viel schaffen sie nicht mehr. Und dass hier Gleichgewichte einfach aus dem Lot geraten sind, das ist auch ein Faktum. Und dass der Mensch derjenige ist, der die Gleichgewichte aus dem Lot gebracht hat, ist auch ein Faktum. Da braucht man nicht lang diskutieren. Und da kommt man dann schon sehr, sehr weit in eine Richtung, wo man sagt, ja, was sind wir hier auf Erden? Und was tun wir und welche Verantwortung haben wir? Sind wir wirklich die alleinigen Gestalter, die Konstrukteure in einem System, das wir ja immer noch leider Gottes sehr mechanistisch begreifen? Oder sind wir nur ein Teil einer Schöpfung, ein eingebetteter, verbundener, innig verbundener Teil, der hier nicht nur ernten darf und leben darf und fröhlich und glücklich sein darf, sondern der auch Verantwortung hat? Und das ist eigentlich in Wahrheit die Debatte, die wir führen müssen und nicht eine Diskussion über Prozentpunkte, wo der Mensch jetzt vielleicht 60 oder 80% beteiligt ist.
Ich weiß nicht, wie Sie es sehen, Herr Thoma. Ich habe immer so den Eindruck, dass gerade in Kirchenkreisen der Umweltschutz und Klimawandel und so traditionell ein bisschen angesiedelt war bei den Umweltbeauftragten der Bischöfe der Diözesen und jetzt dann eben durch die Enzyklika von Papst Franziskus, Laudato Si, dann auf etwas höhere Ebene gehievt wurde. Aber das war so ein bisschen mehr das Thema für die Spezialisten und für, ich würde mal sagen, jetzt mit dem blöden Ausdruck, etwas linken Katholiken, wie man es ja manchmal, wenn man es so aufteilen will, in rechts und links. Und während so andere Kreise sich damit weniger beschäftigt haben oder wo man oft hörte, eher so, naja, das sind immer so diese vielen, das sind die Ideologen, die uns weiß machen wollen und das stimmt alles so nicht und diese Zahlen sind doch sowieso alle getürkt. Also ich habe das Gefühl, dass man sich da oft dazwischen bewegte. Das ist ja auch nicht gerade förderlich für eine klare Position dann.
Naja, Sie sprechen da etwas an, muss ich sagen, ganz persönlich, das mich auch persönlich sehr oft sehr berührt hat. Weil ich war da immer wieder total unglücklich zu sehen, dass man auch in der Kirche etwas macht, was auch in der Gesellschaft passiert und was diese Teilung, diese Einteilung zu sagen, Umwelt ist diese Ideologisierung des Umweltthemas, das ist einfach unglücklich und sonst gar nichts. Weil die Frage, wie ich mit meiner Mitwelt, das Wort Umwelt ist ja allein schon etwas, was mich stört. Ich rede ja viel lieber von einer Mitwelt. Es geht ja nicht um eine Umwelt. Es ist ja nicht so, dass ich hier als Individuum sitze und das um mich herum mich nichts angeht. Sondern ich bin ja viel mehr mit meiner Mitwelt verbunden. Und die Frage, wie ich mit meiner Mitwelt umgehe, das ist ja auch eine zutiefst christliche Frage. Und das ist eine Frage, die im wirklich tiefsten Sinn nichts, aber schon gar nichts mit links und rechts oder oben oder unten oder sonst was zu tun hat. Das ist eine Frage, die mit unserer Mitte zu tun hat, mit unserer Herkunft und damit zu tun hat, wo wir wieder hingehen und mit unserer Verantwortung. Und ich bin, formulieren wir es positiv, ich bin jedes Mal so glücklich, wenn ich sehe, dass es auch in der Kirche Menschen gibt, die das begreifen und sich nicht an diese schämen und an dieses und sich da nicht teilen lassen. Und gerade in einer Kirche sollte es ein ganz wichtiges Thema, frei von Ideologie und frei von Grabenkämpfen sein, dass wir Menschen die größte Verantwortung haben, auf diese Schöpfung zu achten, die uns geschenkt wird. Gerade in der Kirche gibt es den wunderschönen Begriff der Schöpfer. Das ist ja nicht der Mensch, der das gemacht hat. In keiner Weise. Der Mensch ist innig verbunden mit allem, was geschieht.
Wenn wir die Genesis lesen zum Beispiel und der Mensch beauftragt wird, die Schöpfung zu beherrschen, da denke ich ja wunderbar, aber es hat immer schon Tyrannen gegeben, nicht, die einfach schlecht geherrscht haben. Da steckt ja auch ein hoher Auftrag hinter.
Dieser Satz, macht euch die Erde untertan, das ist wohl einer der am schlimmsten missverstandenen und missbrauchten Sätze, den es in der Heiligen Schrift überhaupt gibt. Weil das ist ganz sicher nicht so gemeint, dass wir die Erde als Ort begreifen, den wir ausbeuten, den wir benutzen und wo wir jeden Dreck hinterlassen. Man muss sich mal überlegen, was der Mensch in den letzten Jahrzehnten getan hat. Auf den Weltmeeren schwimmen Müll, Plastikmüllberge. Die Fläche dieser plastikmüllschwimmenden Inseln ist 1,5 Mal so groß wie ganz Europa. Oder wir beuten Rohstoffe aus, wir verwüsten ganze Kontinente in unserem Wahn auf der Suche nach Koltan und Kupfer und Lithium und wie das alles heißt. Es ist der völlige Wahnsinn. Und das mit so einem Satz recht zu rechtfertigen, also das geht völlig daneben. Das geht vollkommen daneben gegen alles, was ein gläubiger und auch ein nichtgläubiger Mensch auf dieser Erde machen soll und machen darf.
Ja, ich denke mal, wenn man sich anschaut, wie Herrschaft im Sinne Gottes aussieht, dann eben ganz bestimmt nicht Ausbeutung, sondern da ist es ja
nicht Ausbeutung immer. Und nicht Verwüstung. Es ist ja, das Schöpfungsprinzip ist ja ein ganz anderes. Das ist diese erstaunliche Verbundenheit aller Lebewesen, die am Ende, und das ist der nächste große Irrtum, der in unserer Gesellschaft so anerkannt wird. Diese Gesellschaft in meiner Wahrnehmung sitzt ja einigen ganz großen Irrtümern auf. Und einer der Irrtümer ist, dass das, wo die meisten Menschen dran glauben, das ist das Geld und sonst gar nichts. Das ist ein fataler Irrtum, dass wir wirklich glauben, wir können das Leben mit Geld meistern. Und der zweite große Irrtum ist, dass die Menschen wirklich glauben, wir müssen im Wettbewerb stehen. Du musst besser sein wie der andere, dann meisterst du das Leben. Die Natur und die Schöpfung, die lebt uns das Gegenteil vor. Lassen Sie uns einen Baum betrachten. Mhm. Ein Baum ist ein Lebewesen, und jetzt hören Sie bitte gut zu, das zu 99,5% aus Luft und Wasser entsteht. Bäume sind Materie, die sich vor unseren Augen zu 99,5% aus Luft, aus dem Nichts bilden, die sowas Wunderbares machen, ihre ganze Gestalt, ihre Formenvielfalt, die aus in die Höhe wachsen, zu den größten, höchsten Lebewesen der Erde, die nichts anderes vorhaben, als den Boden, den Humus zu bilden, dass die nächste Generation es wieder so gut hat, das Wasser zu reinigen und die Luft sauber zu halten. Ihr ganzes Leben geben sich die hin, dass es die Nächsten wieder so gut haben und dass es die anderen im Ökosystem auch gut haben. Und wenn das Leben gelebt ist, verschwinden sie wieder dorthin, wo sie herkommen, abfallfrei, rückstandsfrei. Und der Baum, das wissen wir heute aus der biochemischen Forschung, ist unglaublich vernetzt mit Milliarden anderen Lebewesen. Mit den Mikroorganismen im Boden. Tausenden Kleinstlebewesen und Millionen unzähligen. Gibt der Baum Nahrung? Den Zucker, den er oben in der Krone mit Photosynthese produziert, den leitet er runter und verteilt ihn an der Wurzelspitze, dass die alle was Feines zum Essen haben. Die geben dem Baum dafür, die schürfen dann dieses halbe Prozent Nährstoffe, das aus dem Boden stammt, in der Baummasse, da schürfen die rauf und geben die dem. Wenn der Baum eine Verletzung hat, reagieren die unten sofort und geben ihm plötzlich andere Substanzen, nämlich für die Wundheilung. Die interagieren ständig. Alle Lebewesen sind unvorstellbar, unvorstellbar liebevoll und genial verbunden. In der Natur draußen herrscht nicht ein Morden und Stechen. Dort herrscht hauptsächlich ein Kooperieren und sich gegenseitig helfen und das Leben fördern. Und das ist das Bild der Schöpfung, das einen gläubigen Menschen ganz besonders, aber auch einen nichtgläubigen, das jeden Menschen zutiefst bewegen soll.
Zum Staunen.
Und das ist eigentlich, Staunen, dankbar sein und die Dankbarkeit, die führt uns dann, das ist immer der verlässlichste Weg, der in die Liebe führt. Und die Liebe ist die größte Schöpfungs- und Lebenskraft, die uns auf diesem Planeten voranbringt, die uns Menschen unserem Ziel entgegenbringt. Und da müssen wir hin und nicht in so falsche Bilder, dass wir sagen, ich glaube ans Geld, ich glaube daran, dass ich die Natur nur um des Profites willen zerstören und ausbeuten kann, die Zukunft der Kinder und den Nächsten. Das sind diese fatalen Irrtümer, in denen wir landen. Und darüber müssen wir diskutieren. Und nicht über 5% CO2 auf oder nieder oder ob das jetzt ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger beteiligt ist. Wir müssen über unsere Rolle als Lebewesen, als Geschöpfe im Ganzen nachdenken.
Also uns wird klar, Herr Thoma, es gäbe unsere Erde nicht so, wie sie jetzt ist, ohne die Bäume. Also die sind einfach der tragende Bestandteil unserer ganzen Atmosphäre, unserer Schöpfung. Ohne sie gäbe es das alles gar nicht. Wo betreiben die Menschen denn da vor allem Raubbau? Also man hört immer wieder vom Abbau des Regenwaldes. Wo sehen Sie vor allem den Raubbau, gerade was das Thema Bäume angeht?
Naja, wir haben, das ist eben die Schwierigkeit dabei. Der Mensch tut sich so schwer, ein gesundes Mittelmaß zu finden. Der Mensch neigt immer zu kranken Extremhaltungen, entweder zu viel oder zu wenig. Der Mensch tut sich so schwer, mit dieser Natur umzugehen, in einer Haltung, die auch Demut verlangt. Die nämlich sagt, ich bin nicht der Herrscher, ich bin nicht der am Kutschbock sitzt und lenkt, sondern ich darf hier ein Teil der Natur sein. Ich muss begreifen, dass das Bächlein, das da draußen fließt, genauso wichtig ist wie das Blut, das in meiner Ader fließt. Ich muss da genauso drauf achten. Wir haben ja nicht eine, es ist ja nicht so, dass wir unser Körper sind und da lebt irgendwo in einem verborgenen Winkel die Seele, sondern es ist ja ganz anders. Wir Menschen, wir sind ja die Seele. Und der Körper, in dem leben wir. Und der zweite Körper ist die Mitwelt, das ist die Erde. Und das müssen wir begreifen. Und wenn wir das begreifen, dann kommt man auch zum nächsten Schritt, wie gehe ich damit um? Wir sind geboren, dass wir auf diese Erde achten. Wir dürfen, wir sollen und wir müssen dort ernten. Wir dürfen das nutzen. Na, selbstverständlich. Weil wenn wir es nicht nutzen, dann gibt es Ersatzhandlungen, die viel schlimmer sind. Lassen Sie mich das Beispiel Hausbau nehmen. Ich kann heute ein Haus bauen und dafür Bäume ernten. Das hat den ganz großen Vorteil, dass ich in ein System gehe bei der Rohstoffbeschaffung, das die gesündeste Fabrik der Erde ist. Der Wald ist eine Fabrik, die mit Sonnenenergie betrieben wird, die keinen Abfall produziert, die nichts belastet, nein, viel mehr beim Wachstum des Waldes wird sogar CO2 gebunden und ein Teil von diesem Schaden, den wir Menschen anrichten, wieder gut gemacht. So, jetzt kann ich damit ein Haus bauen. Wenn ich es richtig mache, das ist dieses Thema, war meine lebenslange Arbeit und Forschung, dann muss ich das Haus so bauen, dass ich das Holz ohne belastende und giftige Chemikalien verwende. Also keine Klebstoffe, keine giftigen Holzschutzmittel. Das geht alles. Das haben viele Kulturen der Menschheit schon beherrscht. Stichwort zum Beispiel die Holzernte zum richtigen Zeitpunkt. Wir wissen heute aus wissenschaftlichen Untersuchungen, Mondholz im Winter bei abnehmendem mondgeerntetes Holz ist um ein Vielfaches haltbarer. Gehen keine Pilze und Insekten rein, dann brauche ich nichts vergiften. Also solche Dinge muss man wieder aufgreifen und beherrschen. Und wenn ich das mache, dann kann ich ein Haus abfallfrei bauen und man glaubt es nicht, man traut es den Bäumen nicht zu. Ich kann mit diesem Material vom kleinen Einfamilienhaus bis zum Hochhaus Häuser bauen, die funktionieren wie der Baum und Städte bauen, die funktionieren wie der Wald. Das heißt, Häuser bauen, die sich selbst heizen und kühlen. Ohne Energie, ohne dass ich Kohle oder Öl oder sonst was verbrenne oder Strom verbrauche. Ein Haus, das sich selbst heizt und kühlt, das bauen wir in Serie. Nur mit Holz.
Wie funktioniert das denn so vom Prinzip her? Also das klingt ja wirklich unglaublich. Ich muss im Winter keine Heizung anwerfen.
Ich muss im Winter keine Heizung anwerfen und da geht's, ist es trotzdem 20 Grad warm. Das haben wir, bitte lachen Sie mich nicht aus, das haben wir von den Ameisen gelernt. Ich habe einmal ein Jahr lang oder eineinhalb Jahr mit Physikern und Thermodynamikern haben wir die Thermodynamik des Ameisenhaufens erforscht. Weil ich als Förster gewusst habe, dass es im Ameisenhaufen da mittendrin einen Raum gibt, wo die Eier legen und die Jungen ausschlupfen. Da schwankt die Temperatur nie. Und als Bergsteiger, wenn ich in die Berge raufgegangen bin, da gibt es ja die Ameisenhaufen bis an die Waldgrenze, bis ganz oben. Da habe ich oft erlebt, im Sommer schneit es oft, da gibt es Wetterstürze, wird es plötzlich bitterkalt und im Ameisenhaufen kommt die Kälte nicht an. Man dachte, wie machen die das? Naja, und viele Jahre später gab es die Gelegenheit, das mit einem Wissenschaftsteam zu erforschen. Und wir sind draufgekommen, dass die Ameisen das gleiche Problem haben wie wir Menschen. Die müssen unglaubliche Hitzeperioden überstehen, so wie wir jetzt, und auch Kälteperioden. Trotzdem haben die einen total klimatisierten Innenraum. Und die haben eben ein System erfunden, das das effizienteste und einfachste ist, das es überhaupt gibt, durch eine ganz kluge Konstruktion mit Massivholz, können die extrem viel Wärme speichern und die Trägheit des Materials ausnutzen. Man muss wissen, dass Holz um ein Vielfaches träger ist, wie Stein und wie alle anderen Konstruktionen, die wir beim Hausbau bisher verwendet haben. Wenn man es massiv, also wenn man die Wände, die Hülle von einem Haus mit rund 40 cm dickem Vollholz baut. Und wenn man dann bei so einer Konstruktion, damit reduziere ich den Heiz- und Kühlbedarf auf einen Bruchteil, auf ein Zehntel oder auf ein 2-3 Zehntel dessen, was im normalen Haus nötig ist. Und diesen kleinen Rest, den kann ich mit der Sonne erledigen. Entweder durch passive Sonnennutzung, indem ich die Fenster geschickt anordne und dahinter einen dunklen Boden habe, der Speicher funktioniert, oder aktiv bei großen Bürobauten zum Beispiel muss man kühlen, weil da gibt es viele Computer, die noch Hitze machen. Da gibt es eine ganz kleine Sonnenfalle am Dach, also Sonnenenergienutzung mit Solarpanelen und damit kann ich kühlen und heizen und das Ganze funktioniert. Stellen Sie sich vor, wir hätten vor 30 Jahren begonnen und hätten heute in den Städten alles sonnengekühlte Häuser und müssten nicht ein Stromnetz, was das für eine Umwelterleichterung wäre. Und dann gibt es ja noch was Spannendes. Wieder, damit man sieht, was der Wald und der Baum für eine Bedeutung hat. Ich staune momentan, ich verfolge natürlich auch diese Medienberichte und die ganzen Klimadebatten, die da geführt werden. Und jetzt heißt es, jetzt bricht endlich die Autoindustrie auf und rettet uns mit den Elektroautos. Ich habe nichts gegen Elektroautos, gar nicht. Ich fahre sogar selbst mit dem Elektrofahrrad in mein Büro, weil ich über so einen Berg drüber muss und es ist furchtbar praktisch und ist angenehm. Aber man muss wissen, dass die Pkw etwa 1% an CO2 ausstoßen der gesamten Menschheit, vom Gesamtausstoß. Würde ich jetzt alle Autos austauschen, dann würde ich mir nur 1% der CO2-Emission sparen. Alle Autos austauschen heißt aber einen unglaublichen Rohstoffbedarf verursachen. Und es heißt, unglaublich viel Batterien produzieren, wo wir noch gar nicht wissen, wohin damit. Aber niemand debattiert über die größte Verbrauchsquelle. Und die größte Energieverbrauchsquelle und CO2-Ausstoßquelle ist die Bauwirtschaft. Allein die Zementproduktion braucht mehr Energie wie alle Autos, alle Lkw, alle Pkw, alle Schiffe, alle Flugzeuge gemeinsam.
Also der Transport, wie wir ihn leben, das ist gar nicht das große Problem. Das heißt, man sollte erstmal Ihrer Ansicht nach da schauen in die Industrie.
Ja, wir müssen natürlich an allen Schrauben drehen. Aber das ist eben, Sie haben es eingangs gesagt, bei den Klimakonferenzen, da kommt jeder mit seinen Interessen. Mhm. Und jeder kommt daher und sagt, bitte reden wir über den anderen, nicht über mich. Und dann gibt es eben so skurrile Situationen. Es ist natürlich wichtig, dass wir schauen, dass auch der Verkehr sich verändert. Vor allem braucht man viel mehr öffentlichen Verkehr. Aber damit allein können wir das Problem nicht lösen. Wir können das Problem nur in Einklang mit der Schöpfung lösen. Wir können es nur lösen, wenn wir sagen, diese Stoffströme, die die Natur eingerichtet hat, zum Beispiel den Stoffstrom Holz, das Gehen, das Werden und Gehen oder das Wasser, diese Stoffströme oder die Sonnenenergie, die jeden Tag auf die Erde scheint, die müssen wir nutzen. Die Sonne, die scheint in 1,5 Stunden, schickt die jene Energiemenge auf Erden, die die Menschheit das ganze Jahr verbraucht. Das muss man sich vorstellen. Wir kriegen so viel geschenkt und sind trotzdem so blöd, dass wir Atomkraftwerke bauen, Erdöl verbrennen, Kriege führen um das Öl, Kohle aus dem Berg schlagen und so weiter. Dabei scheint die Sonne in 1,5 Stunden so viel wie die ganze Menschheit verbraucht.
Vor allem jetzt in meinem Leben, merkt man das ja.
Ja, das muss man sich vorstellen. Ich habe in meinem Leben 5 Fabriken gebaut, die ich auch betreibe. Meine Fabriken laufen mit der Sonnenenergie, die aufs Dach scheint.
In Mitteleuropa?
In Deutschland und Österreich.
Also das funktioniert nicht nur in Afrika.
Nein, natürlich nicht. Wir haben das erste Werk, und mein Werk im Schwarzwald, da können wir 200 Häuser im Jahr herstellen rund. Und wie ich gesagt habe, das läuft mit Sonnenstrom, haben alle gesagt, du bist doch verrückt. Damals. Ich sag, das ist doch teuer und kompliziert, häng's ans Netz, frag doch keiner. Na, so kann man mit der Schöpfung nicht umgehen. Und dann haben wir es gezeigen können. Und das kann sich jeder anschauen. Es ist völlig, das ist ja die gute Botschaft, dass diese Belastungen, die wir der Natur zufügen, die sind überflüssig. Wir kriegen alles geschenkt. Aber wir müssen umgekehrt es annehmen.
Also man spürt bei Ihnen auch, wer sich auskennt, der fängt an mit Leidenschaft auch zu kämpfen dafür, dass sich da eine Mentalität auch wandelt. Das ist tatsächlich der Eindruck, wenn man diese Klimakonferenzen und so sieht. Man hat das Gefühl, das ist so ein Feigenblatt, nicht? Man sucht das Problem beim anderen und hängt das wie ein Feigenblatt vor sein eigenes Problem, und dann kommt man natürlich nicht weiter, wie das in jeder Kommunikation der Fall ist. Ja, sagen Sie zuerst und dann habe ich noch.
Nein, ich sage, und diese Fehlinformation, die hat fatale Wirkungen. Weil diese Fehlinformation führt dazu, dass die Menschen dann gar nichts tun. Und Sie haben es ja auch schon angesprochen. Ich habe mehrfach erlebt, wie wir uns um kirchliche Einrichtungen bemüht haben. Und in Gesprächen, wie gesagt, ihr seid Kirche. Ihr könnt doch nicht mit Beton bauen. Der Beton ist der größte Klimakiller, den es gibt. Ihr habt selbst Kirchenwald. Baut's doch mit Holz. Ich habe das mehrfach erlebt. Es war einfach frustrierend. Am Ende wurde wieder betoniert. Wurscht, ob es ein Pfarrkindergarten oder sonst was ist. Es wird ja viel, auch in der Kirche viel gebaut. Und das sind aber nicht Menschen, die es böse meinen. Das ist fehlende Information.
Ja, und vor allem wenn wenig Glaubwürdigkeit, nicht? Wenn die Glaubwürdigkeit fehlt, dann hört keiner mehr hin. Vielleicht noch eine Rückfrage, die ich hätte. Wie ist das denn, wenn man mit Holz baut, dann muss man ja doch wieder abholzen. Also wenn ich mir vorstelle, dass all das, was jetzt in Beton gebaut wird, in Holz gebaut würde, dann käme bei mir die Befürchtung auf, dass wir dann einfach den ganzen Wald, den wir doch so dringend brauchen, dann einfach niederlegen.
Frau Fröhlich, ich bin Ihnen sehr dankbar für diese Frage, weil das ist bei dem ganzen Gespräch eigentlich die zentrale Frage. So, es gibt zu den Wäldern der Erde, zu dem, was geerntet und abgeholzt wird, ganz gute und sehr genaue Statistiken, kontinentweise. Und der Zustand des Waldes, der ist total unterschiedlich je nach Kontinent. Das heißt, wir haben viele Länder, wo der Wald mehr wird, wo viel mehr zuwächst als geerntet wird, wo absolut mehr wird. Das ist natürlich in Europa so, da steigt der Vorrat immer noch. Das ist auch in Nordamerika so, Kanada, Nordamerika, USA.
Jetzt bin ich überrascht, in Europa ist das so?
Ja, in ganz Europa. Das ist auch, man staunt, auch in Russland wird der Wald, da hat die Waldverwüstung aufgehört, die gab es vor allem nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Da zeigen die Zahlen, dass sich das stabilisiert und dass der Wald nicht mehr weniger wird, also die Waldverwüstung. Das gibt immer noch einzelne Fälle, aber im großen Stil, das verändert sich gerade. Man staunt, der Wald wird auch in China eklatant mehr, weil die Chinesen das Problem begriffen haben und ganz große staatliche Aufforstungsprogramme starten. Und der Wald leidet in den Tropen. In Afrika und in Südamerika, Stichwort Amazonasgebiet im Regenwald. Dort findet noch krimineller Raubbau statt. Dort findet Zerstörung statt. Also das heißt, man muss das Problem und das Thema wirklich total differenziert sehen. Auf der einen Seite wird es viel mehr und auf der anderen Seite viel weniger. So, das muss man einmal wissen. Und jetzt kommen wir zum Thema Ernten. Ja, können wir denn überhaupt alle Häuser mit Holz bauen? Das geht doch nie. Da gibt es auch schöne Zahlen. Bleiben wir in Deutschland, oder in Mitteleuropa. Würden wir in Deutschland alle Häuser, Ein- und Zweifamilienhäuser mit Holz bauen, dann bräuchten wir von dem, was Jahr für Jahr nachwächst, ein Fünftel der nachwachsenden Menge, um das zu bewerkstelligen. Staunt man auch. Es wächst in unseren Wäldern viel mehr Holz nach, wie man meinen möchte. Und dann gibt es jetzt noch einen ganz besonderen Ausnahmezustand. Momentan bekommen wir aus den Wäldern viel mehr Holz, als wir ernten wollen. Wir wollen das gar nicht ernten, aber da frisst sich durch die Hitze der Borkenkäfer durch die Wälder. Die Bäume können sich nicht mehr so wehren, wie sie es von Natur aus in einem Gleichgewichtszustand können. Und der legt uns mehr Holz hin, als wir normal ernten würden. Und jetzt ist die große Frage, wie gehen wir damit um? Für den Wald ist das muss ich dazu sagen, langfristig kein Problem. Der Wald baut sich immer um. Der sagt, okay, wird zu heiß, machen wir die Fichte weg, dann wachsen dafür andere Laubbäume, die hitzebeständiger sind. Der Wald ist sehr, sehr flexibel, weil er ja auf dem Klavier von hunderten Holzarten spielen kann. Aber momentan fällt eine große Menge Holz an. So, jetzt können wir sagen, wir wollen da nichts umschneiden, wir wollen das nicht verwenden, wir lassen das liegen und verfaulen, dann wird es wieder zu Humus. Das ginge ja rein theoretisch. Das hätte aber die Folge, dass das ganze CO2, das dort gespeichert ist, zusätzlich an die Atmosphäre kommt beim Zersetzungsprozess und wir den Prozess zusätzlich anheizen. Und was noch viel schlimmer ist, wenn wir das anfallende Holz nicht verwenden, dann müssen wir ja, weil wir ja trotzdem bauen, für die Bauten wieder Beton, Plastik, Stahl, Glas und all das nehmen, was total energieintensiv und umweltbelastend ist, dann belaste ich doppelt. Nehme ich aber das Holz, dann habe ich die Belastung weg. Die Bauwirtschaft weltweit verursacht für das Bauen der Häuser, also für die Produktion der Baustoffe, für das Bauen und für das Betreiben unserer Häuser, verbrauchen wir 50% des Gesamtenergiebedarfs der Menschheit. Das ist die relevanteste und wichtigste Frage. Und deshalb müssen wir verantwortungsbewusst das Holz, das anfällt, ernten. Und wir müssen raus aus der Wegwerfwirtschaft hin zur Kreislaufwirtschaft, wie es der Wald uns vormacht. Wir müssen die nachwachsenden Rohstoffe verwenden. Dann können wir das Problem lösen. Aber nur dann.
Die Rückkehr der Bäume in unser Leben, das ist unser Thema hier in der Lebenshilfesendung bei Radio Horeb im Fokus Schöpfung. Wir nehmen uns des Themas Schöpfung immer wieder an in verschiedenen Sendungen. Heute ist unser Gast der Buchautor, Forstwirt und Unternehmer Erwin Thoma. Ich denke, liebe Hörerinnen und Hörer, da sind so manche Fragen aufgekommen. Auch was können wir denn jetzt konkret tun? Herr Thoma hat schon gesagt, die Gefahr ist, dass wir in der Verwirrung, die entsteht und in diesen ganzen Interessenshickhack in der Politik, der uns auch das Vertrauen nimmt. Was können wir da konkret tun? Jeder Einzelne, sollen wir jetzt alle Häuser, unser Haus abreißen und ein neues draufbauen? Das geht ja finanziell nicht. Also was gibt es für Möglichkeiten? 089-517-008-008 ist die Nummer, unter der uns Herr Thoma zur Verfügung steht für seine Antworten. 089-517-008-008. Fokus Schöpfung. Die Rückkehr der Bäume in unser Leben, das ist unser Thema hier in der Lebenshilfesendung bei Radio Horeb. Heute unser Gast, der Buchautor, Forstwirt und Unternehmer Erwin Thoma. Er baut Häuser, die Preise bekommen haben, zahlreiche, wegen der Klimaneutralität, weil sie zu 100% autark sind, einfach dadurch, dass das die Eigenschaften des Holzes optimal genutzt werden. Wir haben erfahren von Herrn Thoma, es gibt so viele Sachen, die wir über Bäume vielleicht gar nicht wissen, etwa, dass sie zu 99,5% aus Luft und Wasser bestehen und deshalb sich auch abbauen, ohne dass irgendwelcher Klimaschaden entsteht. Es geht nicht darum, hat Herr Thoma uns gesagt, dass wir jeden Baum stehen lassen. Im Gegenteil, ein bewusstes Ernten der Bäume, wie er es nennt, ist sogar gut und gerade bei uns in unseren Breiten, wo der Wald eher mehr wird, gerade sinnvoll, um eben die klimagefährliche andere Bauwirtschaft zu vermeiden und nach und nach zu ersetzen durch die freundliche Holzbauweise. Herr Thoma ist Forstwirt, er ist uns zugeschaltet aus seiner Heimat Österreich. Er ist am Großglockner groß geworden und hat dort den Klimawandel ganz hautnah auch erlebt, das Abschmelzen der Gletscher. Wir haben über alles Mögliche noch gar nicht sprechen können, weil das so ein weites Feld ist, eben was das bedeutet, wenn das Eis überall abschmilzt. Man spricht auch von dem großen Schmelzen des Eises am Nordpol, davon, dass die Wasserströme in den Ozeanen kippen könnten, umgelenkt werden könnten und dadurch das Klima sich komplett wandeln könnte bei uns. Das Wasser steigt an Orten, wo es katastrophalen Schaden anrichten kann für die Zivilisation der Menschen an den Ufern der Meere. Auf der anderen Seite verwüsten und vertrocknen ganze andere Landstriche. Also es wird Zeit, etwas zu tun. Langsam macht sich da so ein Bewusstsein breit, auch weil die Jugend das Thema für sich entdeckt hat. 089-517-008-008 ist unsere Nummer zu dieser Sendung, unter der Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, direkt mit Herrn Thoma sprechen können. Frau Lang ruft uns aus München an. Herzlich willkommen.
Grüß Gott. Herr Thoma, Sie haben die Langlebigkeit vom Mondholz, das geerntet wird, benannt und den Massivholzbau. Wie beurteilen Sie denn die Holzständerbauweise?
Ja, Frau Lang, wenn wir über das reden oder wenn wir das haben wollen, was wir vorher besprochen haben, dass ein Haus sich selbst kühlt, dass es die Klimatisierung sozusagen über seine Struktur erledigt und nicht durch energiegetriebene Technik, dann funktioniert eine leichte Holzständerbauweise nicht. Das kann die nicht. Ein Leichtbau, der nur mit Dämmstoffisolation, sei es nachwachsend oder noch viel schlimmer synthetisch gebaut ist, der kann das nicht. Ich brauche einen massiven Baustoff, der sich ganz langsam seine Temperatur verändert, sprich der ganz sehr träge ist. Und das ist massives Holz. Das kann auch ein Ziegel nicht. Mhm.
Gut, danke.
Dankeschön, bitte. Frau Lang, für Ihre Frage. Alles Gute nach München. Frau Hutter ruft uns aus Illerrieden an. Wo liegt das denn, bitte schön, Frau Hutter?
In der Nähe von Ulm.
In der Nähe von Ulm. Ich grüße Sie, an der Iller, vermute ich. Grüße Sie.
Gabriele, oder ja. Ich wollte fragen, wo kann man diese Informationen denn abrufen? Und bei uns steht Terrassenrenovierung an. Ist da Holz Alternative für bisher Beton mit Fliese.
Frau Hutter, abrufen, ich darf bei der Gelegenheit sagen, dass es von mir eine ganze Reihe von Büchern gibt. Die finden Sie unter meinem Namen Erwin Thoma im Buchhandel oder überall, wo man Bücher kaufen kann. Sie finden alle technische Informationen ganz einfach natürlich auf unserer Homepage www.thoma.at. Und zur Terrasse. Es ist Geschmackssache, ob man eine Terrasse aus Stein oder Holz hat. Beides funktioniert technisch. Das muss man sagen, wirklich beides funktioniert technisch. Aber wenn Sie eine Holzterrasse machen wollen, weil das wärmer ist oder weil man es gern hat oder weil es schöner ist oder weil man es halt, man kann sie auch kombinieren, dann sollte man schon drauf auf zwei Dinge achten. Erstens, verkaufen Sie kein Holz, das vergiftet ist. Also vergiftete, so Druckkessel imprägnierte Hölzer, das lehne ich wirklich ab. Das ist am Ende Sondermüll und das darf man mit dem schönen Holz nicht machen. Alternative wäre eben richtige Holzart, beständige Hölzer, sprich Lärche oder auch Robinie oder Eiche, also witterungsbeständiges Holz. Und wir machen eben Mondholz zum richtigen Zeitpunkt geerntet und dann richtig einbauen. Das hält wirklich sehr, sehr lange. Das hält meistens Jahrzehnte. Also es hält sehr lange. Eine weitere Möglichkeit, die auch ganz gut ist und auch ökologisch funktioniert, ist diese Thermoholzbehandlung für Terrassen im Freien. Das ist hitzebehandeltes Holz. Du karamellisiert im Inneren der Zucker. Das hält auch relativ lange und relativ gut.
Dankeschön.
Bitte.
Danke, Frau. Also da würde ich gerne noch mal kurz nachhaken. Das heißt, wir haben jetzt mal so überlegt gehabt, so ein Planschbecken, das nicht aus Plastik ist, zu sehr zu machen. Da gibt es so eine Möglichkeit, aus Europaletten das zusammenzubauen. Und da muss man das natürlich wetterbeständig machen. Und normalerweise greift man dann eben zu der üblichen Chemie. Das ist dann wahrscheinlich ein Riesenquatsch. Gibt es denn irgendwelche Alternativen, so Holz irgendwie wetterbeständig zu machen draußen oder Holzzäune oder so? Oder muss man dann immer gleich das ganz richtige Holz gekauft haben?
Naja, es ist, also eines würde ich wirklich grundsätzlich ablehnen und jedem davon abraten, bitte, bitte keine giftigen Holzschutzmittel. Das ist nicht nur für die Nächsten, die Bienen und Insekten, der Mensch vergiftet sich auch selbst damit. Das ist wirklich ein Wahnsinn, was da angeboten wird. Das darf man nicht verwenden. Das ist das eine. Das andere, man muss natürlich wissen, Holz im Freien ist nie ewig. Ein Zaun kann nicht ewig halten. Aber ich kann die Haltbarkeit auf ein vernünftiges Maß ausdehnen. Und es gibt auch für Holz im Freien relativ gute Anstriche auf Ölbasis, auf meistens Leinölbasis, also ölige Anstriche. Und im Inneren kann man auch Wachsanstriche verwenden. Und damit kann man auch die Haltbarkeit, wenn man es richtig wartet und Intervalle erhält, also das hält nicht weniger lang, wie wenn ich es vergifte. Da komme ich in ähnliche Größenordnungen. Aber es ist eben ökologisch und sauber und rein und auf das muss man unbedingt achten.
Also da kann man durchaus suchen und auch Alternativen finden im Handel.
Genau, ich weiß nicht, ob ich jetzt Firmen nennen sollte, aber es gibt eine ganze Reihe von Herstellern, die diese öligen Anstriche, wirklich eine ganze Reihe. Also ungiftige Holzschutzanstriche gibt es wirklich eine ganze Reihe.
Wunderbar, danke. Dann hören wir als nächstes Frau Preisler aus Kaufbeuren. Frau Preisler, grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Grüß Gott, Herr Thoma. Ich habe schon mal auf der Seite ein bisschen gestöbert, habe aber jetzt noch nie was gefunden. Natürlich ist es schwierig, um Angebote preislich. Jetzt steht bei meinem ältesten Sohn ein Hausbau an. Grundstück ist schon geregelt. Und jetzt habe ich heute schon wieder daran gedacht, mal klar, man sollte ja eigentlich vielleicht auch mal sich mit so einer Holzbauweise beschäftigen. Können Sie uns für so eine Familie mit, also fünf Personen Haushalt haben wir jetzt dann, einfach so eine Grundausstattung preislich mal nennen, was die investieren müssten, um, sag ich jetzt mal, ein modernes Haus zu haben mit guten Lebenseigenschaften, so pauschal?
Ja, für diese Frage bin ich auch dankbar, weil das heute fast vergessen, weil es ist ja immer wichtig, kann man sich's leisten? Ich kann mir ja die schönste ausdenken, wo ich mir nicht leisten kann.
Genau.
Ja. Frau Preisler. Der Witz bei solchen Häusern, wie ich sie geschildert habe, der liegt darin, dass eine Vollholzhülle, also ein Vollholzhaus, Wände, Dach, Decken, die kostet mehr, der Rohbau kostet mehr wie ein konventionelles Haus. Aber ich brauche dann dafür keine Haustechnik. Ich spare mir extrem viel bei der Technik. Das heißt, wenn ich es vom Anfang an so plane, dann ist es in den Kosten vergleichbar mit konventionellen Bauten. Schauen Sie, ich habe in den letzten 10 Jahren, haben wir mit unserem Unternehmen in über 30 Ländern mehr als 1000 Bauprojekte abgewickelt. Das könnten wir nicht tun, wenn wir nicht wettbewerbsfähig sind. Weil niemand baut, wenn es 30% mehr kostet. Das geht eben nicht. Also es ist wettbewerbsfähig. Es wäre jetzt nicht seriös zu sagen, das ist billiger. Billiger ist es. Es ist hundertprozentig billiger, wenn man 10 oder 20 Jahre berechnet. Also nicht nur die Investition, weil danach habe ich ja keine Betriebskosten mehr und spare mir wirklich viel Geld. Also langfristig ist es sowieso billiger, wenn man auch gesünder baut und auf die Mitwelt schaut und die Lebensgrundlage der Kinder erhält. Das ist immer kostengünstiger, das ist eh klar. Aber auch wirtschaftlich, wenn ich nur das Geld rechne, was ich in die Hand nehme, wenn ich die Betriebskosten dazu zahle, ist es immer günstiger. Und um konkrete Zahlen zu verwenden oder zu sagen, es hängt natürlich sehr davon ab, wie ein Haus geplant ist. Das günstigste, was wir anbieten, ist ein Modulbausystem, also so Tiny Houses, das muss man sich vorstellen, wie Boxen, die man stapeln kann, wo man mal sagt, jetzt, wenn junge Leute beginnen, sagen am Anfang genügen uns 60 Quadratmeter, dann nehmen wir 3 so Boxen, wenn Kinder kommen, stelle ich 2 dazu als Kinderzimmer, also so ein Tiny House System. Wir nennen das Mobilie, weil es mobil ist. Das ist das Günstige. Da liegt man fix und fertig, bezugsfähig, mit allem drum und dran, bei den Kosten so rund 2000 Euro pro Quadratmeter. Und wenn ich dann in den Einfamilienhausbau gehe, dann liegen die Kosten, je nachdem wie ein Haus ausgestattet wird, im Durchschnitt bei 2.500 bis 3.000 Euro pro Quadratmeter Gesamtbaukosten, schlüsselfertig. Wenn man natürlich Eigenleistung einbringt und selber was macht, wird es billiger, das ist eh klar. Aber wenn ich sage, es hat ja keinen Sinn, wenn ich sage, ich nehme alle Baukosten und baue ein Haus mit 120 Quadratmeter oder 150 Quadratmeter, dann müssen Sie einfach diese Zahl mit 2.500 bis 3.000 multiplizieren und das hängt dann davon, wie Sie es ausstatten. Das sind so Größenordnungen. Das heißt, ein 150 Quadratmeter Haus, das kostet ganz grob 350 bis 450.000 Euro Gesamtbaukosten. Und in dem Maße, in dem man selber was macht, wird es billiger.
Vielen Dank, Frau Preißer. Eine Frage, die bestimmt sehr viele spannend finden. Vielleicht auch da noch ein kurzer Anschluss, Herr Thoma. Wenn man jetzt nicht gerade ein Haus neu baut, aber man hat vielleicht ein Haus und da muss immer wieder was neu gemacht werden, das Dach oder so, ist es ja wahrscheinlich nicht gerade ökologisch, wenn man alles abreißt und dann wieder neu baut, abgesehen davon, dass es für die meisten von den Kosten her gar nicht zu tragen ist. Aber kann man zum Beispiel auch bei Renovierungen oder so die Eigenschaften des Holzes nutzen, um da auch langfristig Energie zu sparen?
Frau Fröhlich, danke, auch das so eine schöne Frage. Es soll ja nicht der Eindruck entstehen, dass wir heute alles niederreißen und neu bauen sollen. Um Gottes Willen, nein. Wir müssen ja von der Wegwerfwirtschaft in die Kreislaufwirtschaft finden, so wie es der Wald uns vormacht. Das heißt, Altes bewahren und möglichst lange nutzen. Also meine Botschaft ist überhaupt nicht, dass man jetzt jedes Haus wegreißt. Gar nicht. Und ich kann wirklich auch bei jedem Bestand, aber bei nahezu jedem Haus sehr, sehr viel Sinnvolles machen. Das beginnt einmal innen und beim Thema Gesundheit. Ich schlafe nachweisbar gesünder, da gibt es ganz tolle Forschungen von unseren Medizinuniversitäten, wenn ich in meinem Schlafzimmer möglichst viel Holz hineinbringe, sprich Teppichboden, Synthetik raus, Holzfußboden rein, Massivholzböden rein, Netzfreischalter, also Funk und Strahlung weg. Da habe ich riesig viel für meine Gesundheit gemacht. Und ich kann bei einem Haus natürlich wärmetechnisch viel optimieren. Also Bestehendes erhalten, aber dann, wenn ich neu baue, mit der Natur, mit dem, was ich in der Schöpfung ernten kann, auf technisch wirklich zukunftsfähigem Niveau neu bauen. Das muss das Rezept sein.
Also da kann man sich sicher auch dann konkret, wenn es konkret wird, auch erkundigen, einfach dann entsprechende
Fragen. Wenn es konkret wird, muss man zum Fachmann gehen. Also darf ich auch auf unsere Homepage verweisen, wir haben ein Netzwerk mit weit über 100 Handwerker über Deutschland, über den deutschsprachigen Raum verteilt. Da kann man sich Ansprechpartner aussuchen und da gibt es dann Beratung in jeder Region.
Dann kommen wir zur nächsten Hörerin, Frau Oeller aus Freiberg am Neckar. Willkommen, Frau Oeller.
Hallo, grüß Gott. Grüß Gott, Herr Dr. Thoma. Ich freue mich immer sehr über Ihre Vorträge und höre immer gespannt zu. Ich habe eine Frage, was den Borkenkäferbefall angeht. Das scheint ja auch ein großes Problem zu sein. Bekommt man das überhaupt in den Griff, das Ganze?
Schauen Sie, der Borkenkäfer ist, der wird oft als Schädling bezeichnet. Der Borkenkäfer ist kein Schädling. Den Borkenkäfer gibt es genauso lange, wie es die Bäume gibt. Und wenn ein ökologisches Gleichgewicht herrscht, der Baum und der Wald gesund ist, genug Regen hat, ein ausgeglichenes Klima hat und all das, was er braucht, dann kann der Borkenkäfer im Wald leben. Da brechen immer wieder mal ein Stück Holz ab, ein Wipfel oder ein Alter geht nieder oder irgendwas. Und der kann dort leben und hält so seinen Bestand im Gleichgewicht mit den Bäumen. Nur dann, wenn etwas kippt, wenn etwas nicht mehr passt, dann vermehrt sich dieser Bursche explosionsartig, weil der hat ja die Aufgabe, das, was nicht passt, wegzuräumen. Das heißt, wenn die Fichte in tiefen Lagen, wo es zu trocken wird, ihre optimale Lebensvoraussetzung verliert, dann kommt der und räumt das weg. Das heißt, über lange Sicht gesehen ist das gar kein Problem. Der räumt jetzt die Fichte weg und sagt, hier wird es zu trocken, hier wird es zu heiß, da kommt dann die Hainbuche und die Haselnuss und 100 andere Bäume und die Eiche und alle, die das besser vertragen, und der macht für die Platz. Das ist in der Natur ein normaler Vorgang, und wenn er seine Aufgabe getan hat, bricht die Population zusammen und es reduziert sich wieder. Also für die Natur ist das kein großes Drama. Für uns Menschen ist es ein Problem. Wir Menschen, wir müssen nachdenken, wie gehen wir damit um. Und wie ich vorher gesagt habe, wir müssen sagen, okay, wenn das Holz jetzt anfällt, das die Natur da bereitstellt, weil die nächste Generation anders ausschauen soll, dann müssen wir es verwenden, anstelle von Plastik, Beton und belastendem Zeug. Wir Menschen müssen reagieren. Und ich werde auch so oft gefragt, ob man sich um den Wald Sorgen machen muss. Nein, wir müssen uns um die Menschen Sorgen machen, um unsere Kinder und Enkelkinder. Der Wald, der lebt sogar, ich habe in Fukushima in Japan habe ich Häuser gebaut, ich kenne die Gegend. Und wie das Atomunglück war, der Wald lebt dort unbeirrt weiter, in der größten Strahlung. Der Wald überlebt alles. Der schickt dann die Bäume hin, die das aushalten, die Spezialisten. Der Wald überlebt uns Menschen sicher. Wir müssen uns, wenn, dann uns um uns Menschen sorgen, nicht um die Bäume.
Mhm. Das heißt aber, wenn ich nochmal nachfragen kann, Frau Oeller hatte ja auch gesagt, kann man irgendetwas tun? Das heißt, sollte man etwas gegen diesen Käfer unternehmen oder sollte man ihn, so scheint es mir eher nach dem, was Sie sagen, als Symptom nehmen, das uns dazu auffordert, an die Ursachen zu gehen?
Da darf ich jetzt als Außenstehender der deutschen Forstwirtschaft und den deutschen Förstern ein Kompliment aussprechen. Die sind eigentlich sehr, sehr emsig und tun genau das Richtige. Die haben auch bereits vor, ich würde so sagen, in meiner Wahrnehmung, vor 20 Jahren im großen Stil begonnen. In Deutschland gibt es keinen Förster mehr, der eine Fichtenmonokultur pflanzt. Das waren Entscheidungen aus den 1950er, 60er, 70er Jahren. Und das sind die Bestände, die heute da entfernt werden. Und die Förster machen genau das Richtige, sie pflanzen Mischwälder. Und das ist eigentlich das, was man tun soll. Und als Beobachter kann ich sagen, das ist das auch, was in weit über 90% der Fällen eigentlich vorbildlich im Wald passiert.
Also dass man inzwischen mischt, genau.
Genau.
Dann gehen wir weiter zu Herrn Stenke. Er ruft uns aus unserem Hauptsitz in Balderschwang an, wo er sich gerade im Urlaub aufhält. Herr Stenke, ich grüße Sie.
Hallo. Ja, mein Name ist Roland Steinke. Ich mache zurzeit Urlaub in Balderschwang und komme aus den neuen Bundesländern aus Halberstadt. Das liegt dort, wo der Harz Plattfüße hat. Herr Thoma, ich habe mich leider zu spät in Ihre Sendung eingeschaltet. Ich hatte nur einen Zipfel mitbekommen, da ging es um Plastikmüll. Und wir sind ja heutzutage in der Lage, über den Weltraum, über Satellitentechnik, die Verursacher und so weiter, alles zu orten. Ist denn überhaupt der Wille da, diesen Plastikmüll wirklich in den Griff zu bekommen? Ich habe den Eindruck, dass da eine gut verdienende Mafia dahinter steht, weil der Einzelne der ist ja bestrebt, den Plastikmüll zu sortieren und abzugeben, um jetzt der Umwelt was Gutes zu tun. Und ich denke, weder die Politik noch die Müllwirtschaft haben ein Interesse daran, dieses Problem weltweit zu lösen. Das wäre meine Frage an Sie.
Herr Steinke, Sie haben jetzt da etwas Wichtiges angesprochen. Ja, Sie sagen es ja, Müllwirtschaft. In dem Moment, wo wir eine Müllwirtschaft haben, gibt es eine Wirtschaft, die Interesse hat, dass Müll anfällt. Selbstverständlich ist das so. Und selbstverständlich gibt es diese Rückkoppelung. Das heißt, diese ganzen Themen, die kriegt man mit Symptombekämpfung nie in den Griff. Das Wichtigste ist die Veränderung an sich selbst. Das Wichtigste ist, dass man selbst, der Mensch selber, sein Verhältnis zur Schöpfung, zur Mitwelt überdenkt. Wir müssen an der Ursache beginnen. Das heißt, wir müssen dort beginnen, wo der Plastikmüll überhaupt entsteht. Und wo entsteht er? Wie ich gesagt habe, wie beim Bauen, ich muss ein Haus so bauen, dass ein Haus nicht am Ende Sondermüll, eine Bausondermülldeponie ist, sondern dass es wiederverwendbarer Baustoff ist. Und ich muss auch Verpackung, ich muss mein ganzes Leben überdenken und diese Dinge, dort wo sie entstehen, dort muss ich andere Lösungen suchen. Dass, wenn ich mich nur aufs Wegräumen konzentriere, dann erzeuge ich ein Geschäftsmodell, wo jemand mit dem Wegräumen ein gutes Geld verdient, Und ich verändere die Ursache nicht. Ich muss zurück an die Ursache. Da haben Sie völlig recht. Und deshalb ist das ja auch so ein, in hohem Maße ist das Thema, was wir haben, ist nicht ein technisches. Und ich sage nicht einmal ein ökologisches Thema, es ist ein Thema der Weltanschauung. Deshalb ist es auch, es ist ein Schöpfungsthema. Es ist, der Mensch muss wieder die Demut lernen, dass er nicht der Herrscher dieses Planeten ist. Wir sind das nicht. Wir sind ein verbundener Teil der Schöpfung, der hier glücklich leben darf. Das ist die größte Gnade, das größte Geschenk und dafür müssen wir und dürfen wir dankbar sein.
Mhm. Dankeschön, Herr Steinke, für Ihren Anruf. Alles Gute, wir wünschen Ihnen noch einen gesegneten Urlaub in Balderschwang. Und wir kommen weiter zu Frau Kraus nach Hennef, die letzte Hörerin in dieser Sendung. Willkommen.
Ja, schönen guten Tag. Ich grüße aus dem Rheinland. Meine Frage hatten Sie eigentlich schon gesagt, Frau Fröhlich. Und zwar haben wir ein altes Haus und mit Fachwerk und Steinmauern gemischt. Und wir müssen aber irgendwie mal renovieren. Und ich tue mir schwer, ob das jetzt wirklich dass wir da wieder Holz einbringen können, ohne dass wir wirklich abreißen müssen. Weil ja, Fachwerkwände sind halt, ist also nur immer ein Teilbereich und alles verputzt innen. Ob das eine Möglichkeit ist. Also das Dach müsste zum Beispiel neu gemacht werden, da wäre schon mal ein großer, aber halt die Wände wären auch nötig, glaube ich.
Frau Kraus, es ist natürlich, beim Haus ist es wie beim Arzt, Ferndiagnosen, ohne das gesehen zu haben, die funktionieren natürlich nicht. Aber man kann ein paar grundsätzliche Dinge sagen. Das Wichtigste beim Sanieren eines Hauses ist, dass die Wände müssen diffusionsoffen bleiben. Also keine Folien, kein Plastik drauf. Die ganze Polystyrol-Kampagne, die Deutschland durchgeführt hat, wo Milliarden Quadratmeter Styropor und Polystyrol auf die Häuser geklebt haben, das ist ein Wahnsinn. Man kann heute in der Muttermilch jeder deutschen Mutter die Giftstoffe der Flammschutzmittel dieser Polystyrole nachweisen. Also das ist ein Paradebeispiel, wie Umweltschutz nicht geht. Das heißt, so Grundthemen sind giftfreies, nachwachsendes Material verwenden. Da gibt es wirklich genug Holzweichfaserplatten, die nicht verklebt sind. Da gibt es wirklich vieles. Also das für die Wände, es muss diffusionsoffen sein, nachwachsend giftfrei. Und beim Dach würde ich Ihnen raten, machen Sie keinen konventionellen Dachstuhl mehr drauf. Der hält die Hitze zu wenig ab. Wir haben heute die Möglichkeiten, auf dem Dach ein Massivholzdach draufzugeben, das noch dazu mit einer Kühlung ausgestattet ist, natürlich Sonnenlicht betrieben, und dann haben Sie in Ihrem Haus einen Wohnkomfort unterm Dach im Sommer, wie wenn Sie im kühlen Keller leben, und im Winter ist es bachelwarm. Also diese Möglichkeit, diese technisch tolle Möglichkeit des Baustoffes Holzes soll man da nutzen. Und da würde ich Ihnen empfehlen, dass Sie sich entsprechend beraten lassen.
Das ist nämlich unser größtes Problem hier. Das Aufheizen durch Dach, ja.
Ja, genau. Mhm. Und deshalb ist das, kann ich mir vorstellen. Das ist bei allen alten Häusern so. Und das kann man aber wirklich so machen. Wir haben das auch schon bei denkmalgeschützten Gebäuden gemacht. Das kann man wirklich so machen, dass das Äußere, das Aussehen des Hauses und die Architektur nicht zerstört wird.
Mhm. Ja, aber da gibt es die Berater vor Ort und die
für. Ja, man muss es dann natürlich das Projekt vor Ort ausarbeiten und aufnehmen und aufmessen. Ich weiß ja jetzt gar nicht, was auf den Wänden drauf ist und wie es ausschaut. Und kann deshalb natürlich nur grundsätzlich sagen, in welche Richtung man da gehen kann.
Ja, vielen Dank, Frau Kraus, für Ihren Anruf. Und wir hören, ja, Herr Thoma, es gibt so manches, was man als Einzelner auch tun kann, wenn man anfängt umzudenken und das überhaupt für möglich hält. Ich merke zum Beispiel bei mir, wenn ich jetzt zum Beispiel einkaufen gehe, Sie haben gesagt, wir müssen das Plastik am Anfang vermeiden. Und wenn man nicht sehr viel Geld, also sehr viel mehr Geld für Nahrungsmittel zum Beispiel verbrauchen will oder von Markt zu Markt läuft, sondern in normalen Supermarkt einkaufen geht, es ist ja schier fast alles in Plastik eingepackt. Nicht? Man kann manchmal noch wählen zwischen anderen Verpackungen oder Plastiksäcke zum Beispiel fürs Gemüse und so selber mitnehmen. Aber vielleicht sind es wirklich diese ganz kleinen Schrittchen, mit denen es anfängt, einmal kurz mehr nachdenken, sich entsprechend ausrüsten beim Einkaufen und zum Beispiel die Tüte zum Bäcker mitnehmen, statt dort wieder eine neue zu verlangen.
Es ist ja bei der ganzen Diskussion manchmal wirklich zum Verzweifeln und manchmal kann einen der Mut verlassen. Aber ich darf das noch was Persönliches, was mir dabei wirklich hilft. Ich stehe in der Früh auf und sage, es gibt einen Schöpfer, auf den ich vertrauen kann und der lässt mich die Lösungen finden. Und wenn wir dieses Vertrauen fassen und den Mut nicht verlieren und auch nicht vergessen, dass am Ende wir dann etwas tun müssen und das ist nicht so, dass man sagen kann, der soll das machen, sondern ich muss es dann selbst tun, dann findet sich immer wieder ein Weg, um all diese Probleme lösen zu können.
Ich denke, das können wir wunderschön als Schlusswort stehen lassen in dieser Sendung Fokus Schöpfung, die Rückkehr der Bäume in unser Leben. Vielen herzlichen Dank, Erwin Thoma, dass Sie uns immer wieder aus Ihrem langjährigen Wissen, Hintergrundwissen auch zum Thema Bäume als Forstwirt, Unternehmer und auch Buchautor teilhaben lassen in den Sendungen bei Radio Horeb. Vielen herzlichen Dank Ihnen. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich auch erkundigen möchten, noch weiter nachgucken möchten, auch eventuell mit einem der Fachleute, die Herr Thoma genannt hat, Kontakt aufnehmen möchten, Sie können auch auf unsere Internetseite gehen und werden dann weitergeschickt zu den entsprechenden Informationen, die Herr Thoma im Internet bereitgelegt hat, unter www.horeb.org im Programm von Radio Horeb, www.horeb.org, dann die Lebenshilfesendung von heute und dann geht es dann weiter im Infofeld und dort können Sie dann nachhören, nachschauen, was es da noch gibt. Oder Sie rufen an bei 08328 921 110 im Hörerservice von Radio Horeb 08328 921 110. Da können Sie auch dann die entsprechenden Infos, Kontaktadressen und so weiter erfragen. Es gibt übrigens auch im Internet bei Horeb in der Sendung von heute eine Bücherliste von Herrn Thoma. Da gibt es dann noch sehr, sehr viel mehr zum Nachlesen, zum Beispiel aus dem neuesten Buch Holzwunder, die Rückkehr der Bäume in unser Leben von Erwin Thoma. Aber Herr Thoma, ich habe gelesen, es gibt schon wieder bald ein neues Buch.
Jawohl, am 25. Juli erscheint mein neues Buch. Das passt wirklich zu dem heutigen Thema Strategien der Natur, wie die Weisheit der Bäume unser Leben stärkt. Mhm. Und ich denke, sehr schön geworden, ja.
Ja, wunderbar, danke schön Ihnen. Alles Gute, wir freuen uns immer, Sie wieder zu hören. Alles Gute Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Gottes Segen für den weiteren Tag wünscht Gabi Fröhlich.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.